Hallo und herzlich willkommen bei Kreisab hier auf Sportradio 360. Wir wollen ab sofort im wöchentlichen Rhythmus einen Blick auf die Geschehnisse des Handballs werfen, sei es die Bundesliga, die Champions League, der Pokal oder auch die großen Turniere. Eigentlich dienstags in einer etwas anderen Version, nämlich einem Einzelgespräch zur Premiere, aber heute mal am Mittwoch und natürlich, und das wird den Producer besonders freuen, aus den Viktor Schielagi Studios, das ist ja klar. Wir sprechen aus aktuellem Anlass mit Herbert Müller. Er ist der Trainer des deutschen Damenmeisters und Pokalsiegers des Thüringer HC und der österreichischen Nationalmannschaft. Wo erwischen wir dich gerade, Herbie?
Ich bin zu Hause. Ich komme gerade aus dem Training. Wir haben mit dem Rest unserer Mannschaft heute individuell trainiert. Und die anderen sind natürlich in der letzten Phase der Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in Serbien. Und da freuen wir uns sehr drauf, weil alles so breit gestreut ist. Wir müssen diesmal etlichen Nationen die Daumen drücken, aber natürlich in erster Linie der Deutschen.
Da sprichst du schon an, die deutsche Mannschaft vor der WM hat eine Hiobsbotschaft erhalten, nämlich die Verletzung von Kerstin Wohlbold. Die ist nicht nur Spielerin für Deutschland, sondern auch bei deiner Mannschaft, dem THC. Die hat sich das Kreuzband gerissen. Wie war deine erste Reaktion, als du davon erfahren hast?
Ich war gerade im Zug, bin gerade vom Lehrgang aus Österreich zurückgekommen und es war ein richtiger Schock. Ich konnte es gar nicht fassen. Ich habe gehofft, aus diesem Albtraum aufzuwachen, weil davor ja schon die Lydia Jakubisa, was ich auch das Kreuzband gerissen hatte, was für beide jetzt die Saison aus bedeutet. Und die Kerstin ist einfach der Motor unseres Spiels, die Seele unserer Mannschaft, mein verlängerter Arm auf dem Spielfeld. Und das ist eine Spielerin, die man einfach nicht ersetzen kann. Und jetzt so knapp vor einer WM, dann die letzten 8 in der Champions League, auch in Deutschland haben wir so viele Aufgaben vor uns, tut das richtig, richtig weh. Und wir müssen schauen, dass wir sie auf mehreren Schultern jetzt die Last verteilen und sie irgendwie ersetzen können.
Wie geht man denn mit so einer Verletzung um in Bezug auf die Spielerin selbst? Wenn man dann das erste Mal mit der Spielerin spricht nach der Verletzung, ist man da quasi wie so ein zweiter Vater für die Spielerin oder ein sehr guter Freund, mehr als dass man Trainer ist?
In dem Fall definitiv. In dem Fall muss der Trainer ganz hinten anstehen. Ich habe sie direkt im Krankenhaus angerufen. Sie hatte diese niederschmetternde Diagnose gerade bekommen und sie war total am Ende, am Boden zerstört. Das muss man verstehen und da muss man versuchen, sie aufzubauen. Sie darauf hinweisen, dass man nach vorne blicken muss, dass das einfach jetzt die Operation ansteht und dann gibt man wieder Gas und versucht so schnell wie möglich zurückzukommen. Auch im Hinblick, dass so viele schöne Aufgaben auch noch folgen. Und es ist ähnlich wie im Tennis. Der gespielte Ball, dem darf man nicht nachweinen. In dem Fall ist die Verletzung passiert. Man kann es nicht ändern, sondern man muss den Kopf oben behalten und alles dran setzen, damit man positiv in die Zukunft blickt.
Was bedeutet das denn jetzt für die DHB-Auswahl bei der WM? Man muss ja dazu sagen, für alle, die sich im Damenhandball nicht so auskennen, Kerstin Wohlbold, die hat, sage ich mal, bei deiner Mannschaft beim THC eine etwas größere Führungsrolle als in der Nationalmannschaft. Kann man sie da eher ersetzen als auf Vereinsebene?
Es ist sicherlich so, dass Kerstin schon seit unserem Beginn hier, gemeinsamen Beginn hier beim THC, eine ganz wichtige Rolle spielt. Sie marschiert vorne weg. Sie ist ganz klar da oben in unserer Pyramide. Bei der Nationalmannschaft ist sie relativ spät dazugekommen, hat sich dann erstmal reinkämpfen müssen, hat sich das Vertrauen des Bundestrainers und der ganzen Mannschaft erstmal erarbeitet. Sie war jetzt erst drauf und dran, im letzten halben Jahr so eine absolute Führungsspielerin zu werden. Darum trifft es sie hier sicherlich so vielleicht sogar noch härter, weil bei uns weiß sie einfach um ihre Stellung und um ihren Wert. Und jetzt wäre es die erste WM gewesen, wo sie so richtig auch als Mittelspielerin, und das weiß man ja im Handball, wie wichtig das ist, die Mannschaft geführt hätte. Darum denke ich schon, dass die Nationalmannschaft sie besser ersetzen kann, weil sie eben auch aus einer starken Bundesliga wählen kann. Und ich denke, mit Kim, mit Genia und auch mit Anna Lörper sind 3 Spielerinnen, die in diese Rolle reinschlupfen können. Auch 3 grundverschiedene Typen, die dann wieder ganz neue Elemente da reinbringen. Ich glaube, um die deutsche Nationalmannschaft braucht einem nicht bange zu sein.
Was traust du denn der Mannschaft zu?
Alles. Ich sehe momentan überhaupt keinen Favoriten bei dieser Weltmeisterschaft. Es kristallisiert sich keine Mannschaft raus, die wirklich da hingeht und als der klare Favorit gehandelt wird. Ich denke, dass schier alles möglich ist. Die Gruppe wird kein Problem sein. Da gibt es 4 starke Mannschaften, 2 schwächere. Diese 4 starken Mannschaften werden rauskommen, darunter auch die Deutsche. Und es ist aber wichtig, dass man in den direkten Duellen, speziell gegen Tschechien, aber auch Rumänien und dann Ungarn, da die Punkte holt, damit man nicht gleich auf den ersten aus einer anderen Gruppe trifft. Das wäre dann Norwegen in dem Fall, was sehr hart wäre. Dann kann man in den K.O.-Spielen eigentlich alles erreichen. Ich denke, dass wirklich alles möglich ist. Die Mannschaft macht einen guten Eindruck. Wenn sie die Leistung der letzten Hauptrunde bei der EM nochmal abrufen können, dann kann man sich auf das Schönste gefasst machen.
Jetzt hatte man in den letzten Jahren immer so Turniere der Mannschaft, ja, wo ein kleines Stück gefehlt hat. Ich erinnere mich da an die letzte WM in Brasilien. Da hat man in der Vorrunde Norwegen geschlagen, die hinterher auch den Titel geholt haben, um dann im weiteren Verlauf unter anderem gegen Angola zu verlieren. Wie erklärst du dir diese Schwankungen in den Leistungen?
Ich glaube, dass diese WM in Brasilien, da war ich auch vor Ort, längst vergessen gemacht worden ist, eben dann durch die Leistungen, die hinterhergekommen sind. Man darf nicht vergessen, man hat jetzt so starke Gegner wie Russland in letzter Zeit klar beherrscht. Und diese Hauptrunde in Serbien, die muss Auftrieb geben, die muss der Maßstab sein. Das ist eine Art und Weise, wie die Mannschaft auftreten muss. Und dann wird es keine Leistungsschwankungen geben. Man muss diese Vorrunde, die hat man dort auch schlecht gespielt, sofort vergessen machen, indem man vom ersten Spiel an, und da hat man Australien vor der Brust, das ist ein Gegner, der ein lockeres Aufgalopp ermöglicht, Selbstsicherheit geben sollte, und dann muss man Konstanz reinbringen, und dann sage ich nochmal, da ist alles möglich. Ich denke, die Nationalmannschaft hat sich weiterentwickelt, junge Spielerinnen sind nachgekommen, vor allem auch die ehemaligen Junioren-Weltmeister sind jetzt diejenigen, die die Hauptlast tragen. Und die haben schon mal einen Titel geholt, auch wenn es nicht bei den Seniorinnen war. Aber ich denke, es ist einfach, wie gesagt, alles möglich. Und man muss dieser Mannschaft einfach den Rücken stärken und ihr voll vertrauen. Und dann wird sie sicherlich positiv überraschen.
Dann wollen wir mal gucken, ein bisschen in die Vergangenheit, nachdem wir jetzt den Ausblick auf das Turnier hatten, was ja am Wochenende losgeht. In der Champions League hast du mit dem THC die Zwischenrunde erreicht. Ein sehr großer Erfolg. Das haben noch nicht so viele deutsche Mannschaften bisher in der Geschichte geschafft. Ihr hattet da eine relativ günstige Auslosung, für alle, die es jetzt nicht wissen. Es gibt eine Gruppe mit Krim Ljubljana, die haben schon zweimal die Champions League gewonnen, mit Gjøri, eurem Gruppengegner. Das ist der Titelverteidiger, mit Larvik aus Norwegen, die haben 2011 die Champions League gewonnen, und mit Budućnost Podgorica, die haben 2012 die Champions League gewonnen. Und ihr seid in einer Gruppe mit Midtjylland, Skopje und Severov. War das so die Auslosung, die du dir vorher erhofft hast? Also genau das traumlos?
Es war ganz klar die Wunschgruppe, genauso haben wir sie uns erhofft. Ich denke, dass mit Vardar Skopje ein klarer Favorit in dieser Gruppe zu finden ist, die sicherlich auch sich auf die Fahnen geschrieben haben, sogar die Champions League zu gewinnen. Und dann Midtjylland haben wir vor 2 Jahren schon gespielt, da waren sie uns noch überlegen, aber wir haben eine Entwicklung genommen, das ist gar keine Frage. Ich denke, mit Sevenhof haben wir auch einen Gegner auf Augenhöhe. Die Gruppe bietet Chancen. Wir hatten eine sehr, sehr schwere Vorrundengruppe, und daraus herauszukommen, war sicherlich nicht einfach, aber das sollte Selbstbewusstsein geben. Und jetzt haben wir definitiv die leichtere Gruppe, da führt kein Weg vorbei. Das andere ist eine Wahnsinnsgruppe, da kann man nur mit der Zunge schnalzen, was es da für Spiele geben wird. Und bei uns denke ich, dass man durchaus, wenn man die entscheidenden Punkte in dieser Dreierkonstellation mit Midtjylland und auch Sevenhof nimmt, weil ich denke, dass Vardar doch sich durchsetzen wird, dann hat man sogar ja vielleicht sowas wie ein Traum vor Augen, was ja momentan noch unvorstellbar wäre für eine deutsche Mannschaft. Wie du schon so schön gesagt hast, wir sind jetzt in dieser Hauptrunde unter den besten 8 Europas. Das ist eine fantastische Entwicklung, und wir haben noch nicht aufgehört, weiter und mehr zu wollen.
Eine Sache müssen wir in Bezug auf die Champions League dann auch noch ansprechen. Und zwar war einer eurer Gruppengegner Baia Mare aus Rumänien. Da gab es eine Geschichte, ja, du hast da von Spielmanipulation gesprochen. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. Es gab auch eine aktuelle Entwicklung, dass da von Seiten der EHF gegen dich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Es geht da um das Schiedsrichtergespann Kristic Ljubic. Die haben in der Vergangenheit auch ein bisschen, sage ich mal, ja, Bekanntheit in Deutschland erlangt, als da Heiner Brandt mal nach einem Spiel gegen Norwegen bei der WM 2009 mit der erhobenen Faust auf die beiden losgehen wollte. Ja, kannst du alle, die nicht genau wissen, was da passiert ist, mal ein bisschen aufklären?
Ja, ich habe im Prinzip nach dem Spiel nur das wiedergegeben, was ein Verantwortlicher von Baia Mare in Person des Bürgermeisters, der dort Hauptsponsor und auch wichtigster Mann in diesem Verein ist, mir gesagt hat. Er hat wortwörtlich auf dem Feld gesagt, dass bei diesem Geld, das er den beiden Schiedsrichtern bezahlt hat, er eigentlich mit 10 Tore Unterschied hätte gewinnen müssen. Nichts anderes habe ich getan. Ich habe es als meine Pflicht erachtet, das weiter zu melden. weil wir stehen für sauberen Sport. Wir wollen, dass das einfach der sportlich Bessere sich durchsetzt. Wir wollen Fairplay und nichts anderes. Und alles andere liegt jetzt im Ermessen der Gremien, der EHF, das wirklich zu beurteilen und sich ein Bild machen. Wir haben das Video liegt denen vor, die werden das sichten und dann hoffentlich die adäquate Entscheidung bringen. Es gab, um das mal vielleicht auch den zu verdeutlichen, es gab 1:10 7 Meter Entscheidungen gegen uns und die Zeitstrafen waren auch ganz extrem gegen uns. Es gab Laserpoint-Blendungen der Torhüter, das sieht man auch auf dem Video. Aber wie gesagt, ich sag's nochmal, ich habe es als meine Pflicht empfunden. Wir wollten keine Spielwiederholung. Wir wollten auch nicht, dass da irgendwas in unserem Vorteil sich ändert. Wir haben da im Angriff schlecht gespielt, das muss ich sagen, haben sicherlich auch aus dem Grund verloren. Aber im Endeffekt, wenn mir gegenüber jemand so klar und deutlich das äußert und ich dann auch noch nachfrage und immer wieder man so fast eine Bestätigung kriegt für diese Geschichte, dann denke ich, ist es meine Pflicht, das zu melden. Und wenn sich da jetzt was anderes entwickeln sollte, dann würde ich die Welt nicht verstehen, weil ich wollte einfach nur, dass alles sauber und anständig ist.
Jetzt sieht man im Fall Dominik Taburger, dem Fußballspieler aus Österreich vom SV Grödich, wie weit das eigentlich mit den Spielmanipulationen reicht. Wo fangen die an aus deiner Sicht? Ist das schon, wenn man sagt, man holt die Schiedsrichter vom Flughafen ab und sie bekommen vielleicht ein schöneres Hotel, als sie das beim Gegner bekommen haben und dann vielleicht noch eine Kleinigkeit dazu. Man weiß es halt nicht. Kann man da überhaupt was machen als Verband, als EHF?
Selbstverständlich. Also ich finde, dass das sogar ganz, ganz einfach ist. Ich denke, es wäre der richtige Weg, die Schiedsrichter erst gar nicht den Vereinen bekannt zu geben, sondern der EHF-Beobachter, der sowieso vor Ort ist, holt die Schiedsrichter ab, bringt sie zum Spiel, fährt nachher wieder mit den Schiedsrichtern und damit, wenn die Schiedsrichter erst gar nicht bekannt sind, denke ich, kann man da sofort komische Dinge vermeiden, im Vorfeld schon unterbinden. Das muss sein, vorarbeiten und ich denke, dass das wirklich ganz, ganz einfach ist. Es gab ja schon mal bestimmte Versuchungen vor ein paar Jahren und da hat man ja, hätte ich gedacht, zumindest mal Dinge in die Wege geleitet, um das zu ändern. Aber wirklich hat sich wirklich was verändert. Die Frage will ich mal in den Raum werfen. Aber ich denke, dass das ganz einfach wäre. Die Vereine dürften nur nicht wissen, wer da kommt.
Bist du optimistisch, was das angeht, dass sich das in Zukunft in die richtige Richtung entwickeln wird?
Nein, ich bin nicht optimistisch. Ich bin da eher pessimistisch, um ehrlich zu sein. Weil allein die Tatsache, dass jetzt da schon fast so was wie ein Spieß umgedreht wird und dass man jetzt vielleicht sogar noch eine Untersuchung gegen denjenigen macht, der denkt, er es als eine Pflicht sieht, etwas zu melden, was vielleicht nicht in Ordnung ist, gibt mir wenig Hoffnung. Ich hoffe trotzdem, dass die EHF die richtigen Schlüsse zieht, dass sie einfach im Sinne des Fairplays, im Sinne der Grundsätze, die man eigentlich für unseren Sport auch vertreten sollte, gerade an der Führungsspitze, das Beste da macht. Und dass man alles tut, um solchen Dingen einen Riegel vorzuschieben. Ich denke, jeder will doch den sauberen Sport haben. Und das ist alles, worum ich da gebeten habe. Und mehr will ich auch nicht. Und ich hoffe, dass sich das irgendwie lösen wird. Weil wir werden sehr blauäugig, wenn wir denken würden, dass in unserem Sport solche Dinge nicht passieren. Man hört immer wieder von solchen Sachen. Und es gibt ja auch schon genügend Belege auch dafür, dass das da schon etliches passiert ist. Ich denke, was in anderen Sportarten, ich will nicht sagen, eine Tagesordnung, das wäre sehr traurig, aber passiert, davor sollten wir auch im Handball nicht die Augen verschließen.
Dann bedanke ich mich zunächst mal für deine Zeit. Wir haben noch eine Abschlussfrage, ganz traditionell. Was ist denn dein Highlight am kommenden Wochenende?
Ja, also wie gesagt, es beginnt die Handball-Weltmeisterschaft und da werde ich sicherlich da ganz genau beobachten. Ich freue mich auf viele Spiele. Ich bin diesmal aus privaten Gründen nicht hingeflogen, sondern das wird mein Co-Trainer machen. Aber ich werde sie daheim vor dem Bildschirm ganz intensiv verfolgen und die Daumen halten. Und das ist sicherlich das Highlight, das da erstmal beginnt jetzt.
Dann wünsche ich dir dabei natürlich viel Spaß. Bedanke mich nochmal und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Kreisab hier auf Sportradio 360.